Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kinderpornografie soll künftig schärfer bestraft werden. Das Kabinett billigte heute einen entsprechenden Gesetzentwurf. Danach drohen für den Besitz von Kinderpornografie künftig bis zu 3 Jahre Freiheitsstrafe. Außerdem wird der Begriff klarer gefasst. Kinderpornografie soll künftig auch sogenannte Posing-Bilder einschließen. Das sind Aufnahmen von Kindern und Jugendlichen in, so wörtlich, unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung. Einbezogen werden auch Fotos, die ohne Wissen der Kinder entstehen.
Es ist eine unüberschaubare Flut an kinderpornografischen Bildern, die im Netz zu finden ist. Schicksale missbrauchter Kinder verbergen sich dahinter. Die Täter sollen künftig härter bestraft werden. Und die Strafbarkeitsschwelle soll im Gesetz deutlich früher greifen.
Weil wir festgestellt haben, dass Bilder, die nicht klassisch pornografisch gewesen sind, ein Markt entstanden ist für diese Bilder. Leute damit Geld verdient haben, indem sie nackte Kinder fotografiert haben und diese Bilder verkauft haben, natürlich unbefugt. Das wollen wir unterbinden, und zwar auch mit den Mitteln des Strafrechts.
Doch wo beginnt das unerlaubte Verbreiten? Wo werden vermeintlich harmlose Urlaubsbilder von nackten Kindern zum Delikt? Manchen Juristen geht die Reform in diesem Punkt zu weit.
Ich fürchte nicht nur eine Anzeigenflut, sondern auch eine Verwässerung des Strafrechts, wenn ein solcher Vorbereich sozusagen unter Strafe gestellt wird.
Laut wird auch der Ruf nach mehr Ermittlern, die schon jetzt kaum eine Chance gegen die Datenmengen im Internet haben. Im Kabinett wurde heute zudem beschlossen, dass auch Mobbing im Netz künftig strafbar sein soll.
Wir haben festgestellt, dass in der Vergangenheit durch Cybermobbing Jugendliche sogar in den Tod getrieben worden sind. Und deshalb müssen wir dort handeln.
Ein anderer Eckpunkt der Reform: Opfern von sexueller Gewalt bleibt deutlich mehr Zeit, um Anzeige zu erstatten. Bislang begann die Verjährungsfrist im Alter von 21 Jahren. Künftig soll dies erst mit 30 Jahren der Fall sein.
Nach den USA will auch Deutschland die Hilfe im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika ausbauen. Dabei könnte auch die Bundeswehr zum Einsatz kommen. Kanzlerin Merkel nannte die Lage in Liberia heute dramatisch und versprach umfangreiche Hilfe. Es gehe um Lufttransporte und die sichere Rückbeförderung von Helfern. Bisher sind in den betroffenen Ländern insgesamt knapp 2.500 Menschen gestorben.
Tag für Tag steigt die Zahl der Toten in Westafrika. Über 5.000 Menschen haben sich mit dem Virus bereits infiziert. Ohne internationale Unterstützung verlieren wir den Kampf gegen Ebola. Mit diesem dramatischen Appell hatte sich Liberias Präsidentin vor einigen Tagen persönlich an Angela Merkel gewandt. Heute versprach die Kanzlerin dem Land zügige Hilfe.
Sie geht um Lufttransporte, sie geht um die Frage, können Helfer aus dem Bereich der Zivilorganisationen, Ärzte zum Beispiel, auch sicher wieder zurücktransportiert werden. Darum kümmert sich die Bundesregierung, und es geht auch um eine Krankenstation.
Transportmaschinen der Luftwaffe werden zunächst wohl Hilfsgüter wie etwa Zelte des Technischen Hilfswerks und eine mobile Krankenstation der Bundeswehr nach Westafrika fliegen. Bis zu 50 Ebola-Kranke sollen in dem Zeltkrankenhaus versorgt werden können. Bundeswehrmediziner aber will die Bundesregierung nicht schicken, kritisiert Ärzte ohne Grenzen. Dabei fehle es vor Ort vor allem an Fachpersonal.
Was es jetzt braucht, ist wirklich nicht nur ein Krankenhaus, nicht nur Ausrüstung, sondern auch Personal, ob von der Bundeswehr oder aus anderen Stellen, das dort konkret die Kranken behandeln kann. Alleine wird das Krankenhaus vermutlich nur wenig ändern.
Deshalb sucht das Verteidigungsministerium nun auch mit Hochdruck eine Hilfsorganisation, die das mobile Krankenhaus der Bundeswehr vor Ort betreibt. Innerhalb der nächsten 10 Tage sollen die Verhandlungen abgeschlossen und das Lazarett verlegt sein. Denn die deutsche Hilfe, das bestreitet keiner, kommt auch so schon spät genug.
Zum Auftakt seines Berlin-Besuchs hat der Emir von Katar Vorwürfe zurückgewiesen, der Golfstaat versorge die Miliz Islamischer Staat mit Geld. Katar werde niemals terroristische Organisationen unterstützen, sagte er nach einem Gespräch mit Kanzlerin Merkel. Kritische Fragen gab es zuvor auch beim Treffen des Emirs mit Bundespräsident Gauck. Dabei ging es unter anderem um die schlechte Behandlung ausländischer Arbeiter auf Baustellen für die Fußball-WM 2022 in Katar.
Es sieht fast so aus, als würde die Kanzlerin die ausgestreckte Hand des Emirs ausschlagen. Aber nein, natürlich schüttelt sie ihm die Hand. Es geht nur um die richtige Position im Rampenlicht. Um die Frage, wer steht wo und an wessen Seite bei den internationalen Krisen, dreht sich auch das Gespräch. Katar wird vorgeworfen, die Terrorgruppe Islamischer Staat mit Geld zu unterstützen. Der Emir weist das zurück. Solche Gruppierungen werden zum Teil aus dem Ausland unterstützt, aber Katar hat nie und wird niemals terroristische Organisationen unterstützen. Das sagt sich leicht, aber stimmt das auch, zumal Katar auch wegen der Nähe zur radikal-islamischen Hamas in Nahost in der Kritik steht.
Ich habe auch all die Fragen gestellt, die bei uns diskutiert werden, und habe jetzt keinen Grund, den Aussagen des Emirs nicht zu glauben.
Der Emir ist eigentlich ein willkommener Gast, denn beide Länder haben intensive Wirtschaftsbeziehungen. Er ist aber auch ein schwieriger Gast, nicht nur wegen der IS- und Hamas-Vorwürfe. Da sind auch noch die Bedingungen für Gastarbeiter für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Im Gespräch mit Bundespräsident Gauck sichert der Emir Verbesserungen zu. Für die Opposition war aber der Empfang für den Staatsgast zu unkritisch.
Die Botschaft höre ich wohl, dass der Emir sagt, sie unterstützen ISIS und andere terroristische Organisationen nicht. Aber ich wüsste schon gern, gilt es jetzt für seine Regierung oder gilt es auch für sein ganzes Land? Gilt es auch für reiche Bürger von Katar?
Und ich habe überhaupt nichts dagegen, auch mit Diktatoren zu sprechen. Aber es muss dann immer die Distanz ganz deutlich werden.
Die Kanzlerin hat die vielen Streitpunkte angesprochen und sie ist dabei ziemlich deutlich geworden. Unterschiedliche Ansichten, wie zum Nahostkonflikt, ließen sich zwischen Katar und Deutschland nicht lösen. Viel klarer kann Merkel es auf diplomatischem Parkett kaum sagen. Und wie ernst Katar den Kampf gegen den Islamischen Staat nimmt, wird sich ohnehin weniger in den Worten als in den Taten des Emirats zeigen.
Gemeinsam mit weiteren arabischen Staaten hatte Katar den USA in der vergangenen Woche Unterstützung im Kampf gegen den IS-Terror zugesichert. US-Präsident Obama sagte heute, bislang hätten sich mehr als 40 Länder der Koalition gegen den Islamischen Staat angeschlossen. Beim Besuch eines Stützpunktes der US-Armee in Tampa schloss er den Einsatz von Bodentruppen im Irak oder Syrien noch einmal ausdrücklich aus.
Die deutschen Städte und Gemeinden fordern wegen der stark gestiegenen Flüchtlingszahlen mehr Unterstützung. Der Städtetag appellierte heute an Bund und Länder, ein Sofortprogramm aufzulegen, um die Flüchtlinge angemessen versorgen zu können. Die Zahl der Erstanträge auf Asyl war nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge von 128.000 im Jahr 1995 auf 19.000 im Jahr 2007 gesunken. Seitdem steigt die Zahl wieder und lag 2013 bei 110.000. Nach den ersten 8 Monaten dieses Jahres beträgt sie bereits 100.000.
Wohin mit den Flüchtlingen? In Köln sollen sie bald in dieses Hotel einziehen. Die Stadt hat es für 5,8 Millionen Euro gekauft. Nur eine Idee von vielen, um Unterkünfte für die steigende Zahl von Asylsuchenden zu schaffen. So wie Köln geht es vielen Städten und Gemeinden. Der Deutsche Städtetag fordert deshalb mehr Unterstützung für die Kommunen.
Viele Kollegen haben tatsächlich den Schweiß auf der Stirn im Moment, weil wir natürlich nicht auf entspannte Wohnungsmärkte, sondern auf angespannte Wohnungsmärkte treffen. Und wir requirieren mittlerweile wirklich die letzten noch verfügbaren und geeigneten Immobilien, um den Flüchtlingen, die zu uns kommen und in Deutschland verteilt werden, eine menschenwürdige Unterkunft zu bieten.
In erster Linie brauchen die Kommunen mehr Geld. Die Stadt Münster zum Beispiel erhält für die Flüchtlingsunterbringung vom Land pro Jahr 1,2 Millionen Euro. Doch die Kosten belaufen sich für die Stadt auf 9 Millionen. Diese Lücke macht den Kommunen zu schaffen. Asylverbände fordern darüber hinaus einen langfristigen Plan für die Flüchtlinge.
Menschen müssen in Wohnungen umziehen können. Sie müssen einen Job finden. Sie müssen die deutsche Sprache lernen. Dafür müssen Finanzmittel bereitstehen.
Den Städten geht es nicht nur um Unterkünfte. Sie wollen die Flüchtlinge besser betreuen, medizinisch versorgen oder psychologisch begleiten. Doch das alles kostet Geld. Die Städte und Kommunen fühlen sich alleingelassen. Sie müssen die steigende Zahl von Flüchtlingen verkraften und sie leisten auch finanziell einen großen Beitrag. Doch Kritiker werfen den Kommunen vor, sich nicht genügend auf einen Ansturm von Flüchtlingen aus den Krisengebieten im Nahen Osten vorbereitet zu haben.
Die Schotten haben morgen die Wahl. Sie entscheiden darüber, ob sie sich nach mehr als 300 Jahren von Großbritannien unabhängig erklären wollen. Der Ausgang des Referendums gilt nach wie vor als völlig offen. Befürworter und Gegner der Abspaltung warben heute noch einmal um Stimmen unter den 4,2 Millionen Wahlberechtigten. Das Ergebnis wird vermutlich erst am Freitagmorgen feststehen.
Alle Macht den Schotten, fordert er für das Yes-Lager in Glasgow am Tag vor dem Referendum. Die Befürworter der Unabhängigkeit liegen in jüngsten Umfragen hinter den Gegnern der Abspaltung. aber nur 3 bis 4 Prozentpunkte. Das ist knapp. Lautstark machen sie deshalb mobil. Schroff weisen sie ein erneutes Angebot Londons zurück. Es verspricht mehr Autonomie. Doch der Schwur der drei Londoner Parteichefs bedeutet keine echte Selbstbestimmung, sondern beleidige die Intelligenz der Schotten, sagt ihr Regierungschef Salmond. Er meint, Schottland kann auf eigenen Füßen stehen, auch dank Ressourcen wie Nordseeöl. Das Schicksal des Landes liegt in den Händen derer, auf die es ankommt, der Schotten. Das ist unser Augenblick, die Chance, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Nein, nur der Verbleib im Vereinigten Königreich garantiere den Schotten Stabilität, warnt das No-Lager. Der ehemalige Premierminister Großbritanniens Gordon Brown appelliert vor allem an die 500.000 Unentschlossenen, die den Ausgang entscheiden könnten. Emotional warnt er vor dem Risiko der Abspaltung. Dies ist eine Entscheidung, die man nicht rückgängig machen kann. Nach dieser Entscheidung gibt es kein Zurück. In Umfragen stehen sie Kopf an Kopf. Und auch auf der Straße streiten Befürworter und Gegner heftig um die Frage Ja oder Nein zur Unabhängigkeit.
Das Referendum könnte äußerst knapp entschieden werden. Der Nation droht eine tiefe Spaltung, wenn die Stimmen ausgezählt sind. Die Gräben zu überwinden wird eine große politische Herausforderung. Egal, welche Seite den Sieg davonträgt.
Mehr zum Schottland-Referendum finden Sie auf tagesschau.de. Dort haben wir einen umfangreichen Multimedia-Report zusammengestellt. In Videos, Bildern und Texten beleuchten wir das Für und Wider sowie die möglichen Folgen einer Abspaltung Schottlands von Großbritannien.
In Polen ist des sowjetischen Überfalls auf das Land heute vor 75 Jahren gedacht worden. 2,5 Wochen nachdem Nazi-Deutschland Westpolen überfallen hatte, besetzte am 17. September 1939 die Rote Armee den Osten Polens gemäß einem geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes. Staatspräsident Komorowski sagte heute mit Blick auf den Ukraine-Konflikt, die Sicherheit rund um Polen sei nicht länger selbstverständlich.
3 Jahre nach dem Ausmustern ihrer Space-Shuttle-Flotte wollen die USA wieder in die bemannte Raumfahrt einsteigen. Derzeit können US-Astronauten nur in russischen Soyuz-Kapseln zur internationalen Raumstation ISS gelangen. Diese Abhängigkeit von Russland will die NASA jetzt beenden. Von 2017 an sollen wieder eigene Raumfähren eingesetzt werden. Der Milliardenauftrag zur Entwicklung neuer Transport-Shuttles ging an die US-Firmen Boeing und SpaceX.
Der Weltraumbahnhof der USA in Cape Canaveral. Von hier aus schießt die private Firma SpaceX bereits Satelliten ins All. Ab 2017, so der Plan, auch Menschen. Die NASA will ihre Astronauten mit Hilfe von Privatfirmen wieder selbst ins All fliegen. Unsere Bekanntgabe heute ist der Beginn des ambitioniertesten und aufregendsten Kapitels in der Geschichte der NASA und der bemannten Raumfahrt. Die Obama-Regierung hat von Anfang an klargemacht, die großartigste Nation der Erde sollte nicht von einem anderen Land abhängig sein, um ins All zu kommen. In solch einer russischen Soyuz-Rakete sind die US-Astronauten in den vergangenen 3 Jahren mitgeflogen. Doch das Verhältnis zwischen den beiden Nationen ist angespannt. Wegen der russischen Ukraine-Politik hatte die NASA die Zusammenarbeit bei vielen Projekten eingestellt. Außerdem sind den Amerikanern die Flüge mit den Russen zu teuer. Mehr als 54 Millionen Euro kostet ein Platz. In Zukunft sollen es nur noch 15 Millionen Euro sein. Mit dem Geld will die NASA mehr forschen. Wir haben die Möglichkeit, wichtige Studien zu absolvieren. Zum Beispiel, wie wir den jahrelangen Flug zum Mars und zurück überleben können. Die Unternehmen Boeing und SpaceX bekommen insgesamt 5,2 Milliarden Euro, damit US-Astronauten wieder unabhängig in den Weltraum fliegen können.
Die Lottozahlen 16, 32, 38, 43, 44, 49, Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 18. September.
Dem Norden und Osten Deutschlands bringt es hoch über Russland morgen verbreitet Sonnenschein. Das Atlantiktief lenkt aber feuchtere Luft heran und so wird es von Südwesten wechselhafter. Heute Nacht ist es zunächst überwiegend klar, später bilden sich regionale Nebelfelder. Im Westen und Südwesten ziehen Wolken mit einzelnen Schauern auf. Im Norden und Osten morgen nach Nebelauflösung meist sonnig, sonst mal Sonne mal Wolken. Vor allem im Westen und Südwesten sowie an den Alpen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Der Wind wird schwach im Norden und Nordosten mäßig bis frisch mit starken Böen an der Ostsee. Im Bayerischen Wald heute Nacht 7, an der Küste sowie am Oberrhein bis 16 Grad. Morgen Temperaturen von 19 Grad auf Rügen bis 28 im Breisgau. Am Freitag bleibt es im Norden sonnig, auch im Süden und Südosten zeigt sich die Sonne häufiger, sonst teils Sonne, teils Wolken und gebietsweise Schauer und Gewitter. Am Wochenende dann fast überall ein Wechsel aus Sonne und Wolken, die regionale Schauer oder Gewitter bringen, aber es bleibt weiterhin warm.
Um 22.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Vor dem Referendum, wie der schottische Separatismus auf ganz Europa ausstrahlt. Und vor dem Börsengang, wer steckt hinter dem Online-Giganten Alibaba? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.